ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Zu Gast heute Morgen Dr. Frauke Fischer, Biologin, Unternehmerin, Autorin. An der Stelle nur noch mal herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Eigentlich steht ja über allem, was Sie machen, Naturliebhaberin, oder?
Ja und nein. Also sicher mein persönlicher Antrieb oder der Beginn dieser großen Begeisterung ist natürlich eine gewisse Naturliebe. Aber ganz wichtig ist, dass wir gerade heute, wo wir viel über Sicherheit reden, über Zukunft, über wie das hier alles weitergehen soll, geopolitische Stabilität etc., dass wir da verstehen, dass Natur und die Leistung der Natur eben ganz, ganz, ganz zentral sind. Also ich fange gleich mal mit so einem Mindblower hoffentlich an. Der britische Geheimdienst hat vor wenigen Wochen einen Bericht herausgegeben, wonach das größte Sicherheitsrisiko für die EU und UK der Verlust der Natur ist, der Verlust von Ökosystemleistung. Okay. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn häufig auch in den Nachrichten oder in so allgemeinen Gesprächen heißt es, naja, es gibt halt Menschen, die beschäftigen sich mit wichtigen Sachen, mit Wirtschaft, mit Sicherheit und dann gibt es eben Naturliebhaber. Und das ist eigentlich ganz zentral, dass wir verstehen, nee, der größte Wirtschaftsleister, der größte Wirtschaftssektor der Welt ist die Natur.
Und Sie sind ja auch nicht nur in Anführungsstrichen Naturliebhaberin, wie ich es Ihnen unterstellt habe, sondern Sie sind natürlich ja auch Wissenschaftlerin. Und das Interesse an der Wissenschaft, woher kam das denn? Also ich habe gelesen in Ihrem neuesten Buch, über das wir auch noch reden werden, Ihr Urgroßvater hatte es mit Flugschauen zum Beispiel.
Ja, genau, also mein Urgroßvater, der war ein sehr innovativer Mensch und ein sehr technikbegeisterter Mensch und ein sehr wohlhabender Mensch. Und der hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg ein Flugzeug und 4 Autos. Und er hat in Norddeutschland gelebt und da hat er so Flugschauen gemacht, weil er der Ansicht war, die Zukunft der Mobilität liegt im Luftverkehr. Man muss sagen, zu einer Zeit, als andere Leute zu Fuß gegangen sind, Fahrrad gefahren sind, Kutsche gefahren sind.
Also eigentlich der Vorläufer der Drohnen.
Ja, ja, genau. Und eben so eine total zukunftsgewandte Vorstellung der Welt. Und ich glaube, das hat mich auf jeden Fall inspiriert, weil natürlich viele Leute damals zu meinem Urgroßvater gesagt haben, naja, das ist doch totaler Quatsch. Lasst uns doch mehr Pferde vor die Kutsche machen, anstatt irgendwie über Autos oder gar Flugzeuge nachzudenken.
Also dieses Visionäre.
Genau. Und dieses, dass man, also häufig höre ich auch bei meinem Thema, naja, da können wir ja nichts machen. Aber Leute wie mein Urgroßvater zeigen eben, wir können sehr wohl was machen, wenn wir sehr weit vorausdenken und wenn wir auch Wissenschaft und Technik, also uns sozusagen mit den neuesten Entwicklungen da in einer positiven Art und Weise beschäftigen. Und vielleicht nochmal, das ist sozusagen diese die Liebe zur Vision oder die Liebe oder die Hoffnung auch darauf, dass man sehr, sehr viel eben doch verändern kann. Und die Liebe zur Natur, die würde ich am ehesten meiner Großmutter zuschreiben, der Tochter dieses Technikvisionärs. Meine Großmutter, bei der haben wir sehr viel Zeit verbracht als Kinder und sie hat uns immer aufmerksam gemacht, ach guck mal da dieser Vogel, guck mal dieser schöne Stein, guck mal wie schön diese Blume ist. Und so war das für mich allgegenwärtig und hat mir sicher auch die Augen geöffnet.
Und diese Mischung hat Sie dann dazu gebracht, dass Sie unter anderem an der Uni Würzburg lehren, inzwischen etwas reduziert. Sie haben vor über 20 Jahren die erste Unternehmensberatung in Deutschland gegründet mit dem Schwerpunkt Biodiversität. Sie schreiben Bücher, Sie unterstützen Projekte in Peru, in Afrika, schreiben eine Zeitungskolumne, machen einen Podcast. So, und jetzt sind Sie auch noch hier im SWR1-Leute-Studio. Was macht denn am meisten Spaß?
Mir macht tatsächlich am meisten Spaß die Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Informationen für die breite Öffentlichkeit. Also diese Keynote-Speeches, der Podcast, die Lehre aber auch an der Uni. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Mir macht natürlich auch Spaß unser Projekt in Peru, was ja so ein bisschen so ein Sendungs-mit-der-Maus-Ansatz eigentlich ist, wo wir vom Pflanzen des Kakaobaums bis zum Aufessen der Schokolade alles selber in der Hand haben.
Da müssen wir natürlich auch noch drüber reden, so kurz vor Ostern. Ja.
Am wenigsten kann ich auch gleich sagen, macht mir Spaß, irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen oder irgendwelche Daten zu sortieren oder so, das ist ehrlich gesagt gar nicht meins.
Und das aktuelle Buch heißt, kann KI die Natur retten? Ganz ehrlich, wie sehr hat KI beim Schreiben geholfen?
Ganz ehrlich, so gut wie gar nicht, oder wie man es nimmt. Also natürlich, das schreiben wir auch am Anfang, wir haben alle Artikel selber gelesen. Wir haben uns, also basiert ja alles auf neuester wissenschaftlicher Erkenntnis. Mhm. Wir haben uns nichts von der KI zusammenfassen lassen. Aber natürlich haben wir auch mal irgendwas gegoogelt oder was weiß ich. Oder selbst die Organisation einer wissenschaftlichen Zeitschriftenbibliothek greift sicher auch inzwischen mal auf KI zurück. wenn wir irgendwo hinfahren mussten, haben wir auch mal das Navi eingeschaltet. Insofern haben wir da schon auf KI zurückgegriffen, wie jeder Mensch im alltäglichen Leben. Aber wie gesagt, jedes Wort in diesem Buch ist von Menschen geschrieben, nämlich von mir und meiner Co-Autorin. Und alles Hintergrundwissen haben wir selbst recherchiert, selbst gelesen, nicht zusammenfassen lassen. Ein einziges Bild ist KI-generiert, als kleine Aufforderung für unsere Leser und Leserinnen, doch mal zu versuchen, das rauszufinden.
Ich fand's schwierig. Also es sind viele Fotos, Tierbilder drin, ne? Und auch Grafiken und so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gefunden habe, aber gut.
Bis jetzt hat's niemand gefunden.
Interessant. Also die Welt ist ja nicht schwarz-weiß, ja, nein. Insofern die klare Frage, kann KI die Natur retten, lässt sich ja wahrscheinlich so nicht beantworten. Aber wollen wir jetzt an der Stelle erstmal bitte über die Chancen reden? Also was steckt drin? KI kann allein schon mal deshalb helfen, habe ich beim Lesen des Buchs verstanden, die Masse an Daten der Natur zu verarbeiten oder zu sammeln, oder?
Ist das schon ein erster Schritt? Was KI ja gut kann, ist Muster erkennen. Eigentlich kann sie gar nicht so viel anderes aus Muster erkennen und aus dem Zusammenschalten oder durch das Verschränken verschiedener Daten neue Muster generieren und daraus wieder was erkennen. Und das kann KI mit sehr großen Datenmengen besser als wir. Also man sollte vielleicht mal sagen, mit sehr kleinen Datenmengen wir können das eigentlich auch sehr gut. Also was ich ein sehr gutes Beispiel finde, ist, wenn Kinder lernen, einen Hund von einer Katze zu unterscheiden, dann genügt es einem kleinen Kind, dreimal zu sagen, guck mal einen Hund und guck mal eine Katze. Man muss dem Kind nicht erklären, bei einem Hund sind die Körperproportionen eher so und so und die Schnauze eher so und so.
Der bellt, die Katze.
Genau, das Kind, und da genügen in der Regel drei Betrachtungen, bis ein kleines Kind sagen kann, es ist ein Hund oder eine Katze. Diese Aufgabe würde eine KI viel, viel, viel schlechter lösen können. Eine KI braucht zehntausende Bilder von Hunden und von Katzen, bis sie den Unterschied erkennen kann. Wenn sie aber das einmal gelernt hat, dann kann sie natürlich super schnell, und dann gibt man ihr noch Informationen zu Lebensraum oder Futter oder Verhalten, und das kann sie dann wiederum sehr, sehr viel schneller verschränken, als wir das können.
Es gibt ein beeindruckendes Beispiel in dem Buch, die Geschichte mit dem Walhai.
Ja.
Erklären Sie es besser.
Ja, also der Walhai ist der größte Fisch, den es auf unserem Planeten gibt. Der ist, obwohl er so riesig ist, erst Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt worden. Und bis 1986 hatten wir 300 Nachweise von diesen Tieren. Das waren fast alles Nachweise von Tieren, die gestrandet waren oder als Beifang aus Versehen mitgefangen wurden. Und dann hat man gesehen, die haben so eine dunkle Haut und haben so helle Punkte und Streifen. Könnte man die eigentlich individuell erkennen, aber es gab eben wenig Bilder. Und hier kommt jetzt der Hobbytaucher und die KI ins Spiel. Diese Tiere, die sind sehr, sehr friedlich und die sind eben sehr beeindruckend. Und Hobbytaucher haben heutzutage ja auch immer tolleres Equipment. Was die Hobbytaucher jetzt machen, die fotografieren, wenn sie so einen Walhai sehen und posten das irgendwo. Und die KI, man hat jetzt eine KI umtrainiert, die war eigentlich trainiert für den Sternenhimmel, der ja auch dunkel ist mit Punkten und wenn eine Sternschnuppe kommt mit einem Streifen. Und die KI hat dann erstmal diese ganzen Fotos, die es inzwischen gibt, katalogisiert und kategorisiert und hat 3000 individuell bekannte Walhaie identifiziert. Und jetzt ist das Tolle, und jetzt der Hobbytaucher schickt das ja nicht an ein wissenschaftliches Institut, der lädt das eben bei Social Media hoch. Also hat man der KI gesagt, weißt du was, du durchsuchst jetzt alle Social Media Accounts nach Fotos. Und so kamen wir überhaupt zu dieser großen Menge. Die KI macht das jetzt 24/7, die ermüdet ja nicht. Wenn sie so ein Foto gefunden hat, dann entscheidet sie, den kenne ich schon, den Walhai, dann kriegt der sein Datenblatt einen neuen Eintrag, oder sie kennt den noch nicht, dann macht sie ein neues Datenblatt. Und das verschränkt sie jetzt mit Informationen zu Wassertemperatur, Strömungsrichtung, allen möglichen Daten, die wir ja auch sammeln für die Weltmeere. Und daraus erkennt sie jetzt neue Muster. Und zwar das Muster, wie wird der individuelle Walhai wandern? Wo wird der sich in den nächsten Stunden aufhalten?
Und wo könnte er mit einem Schiff zusammenstoßen?
Ganz genau. Das ist jetzt die interessante Sache, wo quasi Wirtschaft und Naturschutz zusammenkommen. Denn weil die Tiere so groß sind, wenn die mit einem Containerschiff kollidieren, dann beschädigt das nicht nur den Walhai, der dann schwer verletzt ist oder sogar stirbt, sondern unter Umständen auch das Schiff. Und der
Reeder hat ein Interesse daran, dass das nicht passiert.
Genau, weil der muss sein Schiff reparieren, genau. Der verspätet die Lieferung etc. Und deswegen kaufen Reeder jetzt diese Daten, was ja dem Naturschutz hilft, weil weniger Walhaie mit Schiffen kollidieren, Und die Intention oder der Treiber für den Reeder ist aber natürlich, dass er sein Schiff nicht beschädigen will. Und da kommt auf sehr interessante Weise KI, Naturschutz und Wirtschaft zusammen.
Wir reden darüber, wo KI eingesetzt werden kann, um der Natur zu helfen, auch um uns Menschen zu helfen. Und da finde ich interessant in dem Zusammenhang, da geht es in Ihrem Buch um Vorhersagen, also Erdbeben, Ausbreitung von Pandemien oder auch den Anstieg des Meeresspiegels. Inwiefern helfen uns da die Tiere?
Wir beobachten ja sicher schon seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar schon seit es Menschen gibt, immer wieder Tiere. Und der Schwerpunkt lag eigentlich immer darauf, dass wir unser Wissen mehren, dass wir mehr über Tiere verstehen. Und jetzt erkennen wir aber, dass Tiere sehr, sehr viel Wissen haben, was für uns nützlich ist. Und dank KI und sehr moderner Sensortechnologie, die man, also solche kleinen Sensoren, die man an Tieren befestigt, die sind teilweise nur noch 0,2 Gramm schwer. Das heißt, man kann sie sogar an Insekten befestigen,
Wahnsinn.
Bekommen wir immer mehr Informationen. Also Vögel wissen besser über Wetterverhältnisse Bescheid, vor allem Zugvögel, als wir. Es gibt Insekten, die legen ihre Eier nur in frisch abgebrannte Bäume. Das heißt, sie wissen sehr schnell, können eigentlich einen Waldbrand vorhersagen, weil sie merken, wenn der erste Baum brennt. 80% der Daten, die wir brauchen, um den Meeresspiegelanstieg vorhersagen zu können, kommen inzwischen von südlichen Seeelefanten, die genau da rumschwimmen, wo das entsprechende physikalische Ereignis stattfindet. Ja, und zum ersten Mal sind wir in der Situation, dieses Wissen abzugreifen von den Tieren.
Also das Verhalten der Tiere plus das Werkzeug künstliche Intelligenz, so eine Art Frühwarnsystem, kann man das so sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also Wettervorhersagen werden viel besser, wenn wir das Wissen der Tiere einbauen. Extremwetterereignisse können wir viel besser vorhersagen. Man ist jetzt dabei, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche an den durch die Bewegungsmuster von Tieren vorherzusagen. Die Ausbreitung von Pandemien, sowas wie Vogelgrippe oder so, können wir vorhersagen. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was Tiere wissen. Das sind eben oft nicht einzelne Tiere, und man kann die auch schlecht interviewen, aber die KI kann eben vor allem aus den Bewegungsmustern dieser Tiere und dadurch, dass diese Sensoren noch alle möglichen Umweltparameter mitmessen, erkennt die KI eben Muster, die dann Vorhersagen erlauben.
Und interessant ist auch, dass das wiederum im Umkehrschluss auch Tieren helfen kann. Und da bin ich bei den Windrädern. Das fand ich nämlich eine spannende Geschichte. Erklären Sie es besser.
Ja, genau. Also wir machen ja Dinge, die Tiere stören und verletzen. Dazu gehört sehr viel Licht nachts und dazu gehören unter Umständen auch Windräder. Jetzt kann man weder eine Firma, die ein riesiges Logo nachts beleuchtet, noch einen Windradbetreiber davon überzeugen, dass er einfach das mal wochenlang ausstellt. Dank dieser Vorhersagen wissen wir zum Beispiel sehr viel genauer, wann ziehende Fledermäuse, ziehende Insekten oder Zugvögel in einer Region sind. Und das bedeutet, dass wir in Zukunft einem Windradbetreiber oder einer Firma, die ihr Logo beleuchtet, einfach sagen kann, okay, bitte heute Nacht von 3 bis 4 mal ausstellen. Und dann ist der wirtschaftliche Schaden in Anführungszeichen für den Betreiber ganz, ganz gering und die Schutzwirkung ist sehr, sehr hoch. In Zukunft könnte man sich vielleicht sogar vorstellen, dass Tiere gewarnt werden durch diese Sensoren von der, was weiß ich, von der Annäherung an ein Windrad zum Beispiel.
Durch ein Geräusch oder wie?
Ja, vielleicht durch ein Geräusch, was die unangenehm finden. Und dann würden die solchen Strukturen in Zukunft vielleicht ausweichen.
Weil die Zugvögel es vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Da ist ein Windrad und wenn dann das Windrad aber abgeschaltet werden würde, würde das den Zugvögeln helfen. So habe
genau.
ich es richtig verstanden.
Also die standorttreue Tiere, die wissen in der Regel, wo Windräder sind und fliegen da nicht rein. Also manche machen es trotzdem, zum Beispiel Rotmilane, weil die immer nach unten gucken, wenn sie jagen. Also dann kann sowas passieren. Aber in der Regel für standorttreue Tiere ist das kein Problem. Aber Zugvögel kommen da ja, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr vorbei. Und die können sich nicht jede Windradstruktur merken. Und dann kommt es eben zu Unfällen. Vögel haben ein sehr gutes räumliches Verständnis, aber diese Spitzen von einem Windrad bewegen sich eben so schnell, dass Vögel da selbst ein Problem haben, das richtig einschätzen zu können.
Interessant, was KI alles möglich machen kann. Und jetzt haben wir über die Chancen gesprochen. Frau Fischer, reden wir nicht drum rum, wir müssen auch über Risiken und Nachteile reden. Also einmal natürlich der enorme Energieverbrauch. Sie schreiben, manche verhalten sich heute so, als würden sie mit der Concorde zum Brötchen holen fliegen. Also das passt jetzt gerade am Sonntagmorgen, ja. Wie meinen Sie das?
Ja, wir verwenden KI ja für die banalsten Fragen. Also als ich studiert habe, wenn man wissen wollte, wie macht man eigentlich Pfannkuchen, hat man seine Oma gefragt oder die Studienkollegen. Später hat man dann angefangen zu googeln. Heute lassen sich die Leute von ChatGPT 3 Pfannkuchenrezepte vorschlagen. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Man kann dann Pfannkuchen machen, aber der Energiebedarf und damit der Ressourcenbedarf für diese drei Schritte, Oma gefragt, googelt und ChatGPT gefragt, der steigt ja jeweils um mindestens den Faktor 10. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Also und das ist ein Riesenproblem, weil wir ja eben die Concorde nehmen zum Brötchen holen. Man kommt auch anders zum Brötchen holen.
Und das heißt jetzt bezogen auf das Ökosystem, also wir verschwenden wir nutzen dann Rohstoffe, wir beuten im Prinzip die Erde aus, um die Erde zu retten. Das macht es ja ein bisschen absurd.
Ja, würde es absurd machen, wenn KI-Anwendungen hauptsächlich für den Naturschutz verwendet werden würden. Wenn wir jetzt sagen würden, lasst uns doch die KI-Anwendung im Naturschutz streichen, weil das negativ ist, was überhaupt nicht in Abrede steht, dann würden wir der Natur überhaupt keinen Gefallen tun, weil 99,999999% der Anwendung würden ja weiterlaufen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir KI im Naturschutz anwenden, da wo es sinnvoll ist, wie in allen anderen Bereichen. Also es gibt sinnvolle beim Einkauf von Unternehmen, bei Gesundheitsanalysen im Krankenhaus. Es gibt viele sehr gute Anwendungen für KI und die sollten wir natürlich weiterhin benutzen. Wir müssen aber verstehen, dass wir auch im Zeitalter von KI auf einem endlichen Planeten leben. Und wenn wir alle, gibt eine wissenschaftliche Studie dazu, wenn wir alle Rohstoffe, die wir für die Digitalisierung, erneuerbare Energien und auch KI, wenn wir die alle aus dem Boden holen, die sind hauptsächlich viele davon sind in Afrika, also dann werden alle
seltenen Erden.
Genau, dann werden alle Menschenaffenarten aussterben. Und das müssen wir uns als Gesellschaft überlegen. Sind uns diese Entwicklungen, sagen wir ja, nee, wir brauchen das aber, dann haben die Menschenaffen Pech gehabt. Oder sagen wir, dafür würde ich plädieren, wir sind doch das Volk der Ingenieure, dann lasst uns mal überlegen, wie wir Energieeffizienz steigern, wie wir diese ganzen Rohstoffe in einem echten Kreislauf führen.
Also auch recyceln ist in dem Zusammenhang.
Ja,
wichtig.
Also in einem wirklichen Kreislauf. Recycling würde ja bedeuten, also keine Ahnung, ich schmelze Glas ein, dann mache eine Glasflasche kaputt, schmelze die ein, mache wieder eine Glasflasche. Das braucht sehr viel Energie.
Aber dass ich vielleicht ein gebrauchtes Handy kaufe und nicht ein neues.
Ja, und dass wir vor allem diese Komponenten auch weiter verwenden. Mhm. Also wenn man ein neues Handy kauft, dann sind ja ganz wenige Komponenten nicht mehr funktionsfähig. Viele Sachen würden ja weiter verwendet werden können. Und wir sollten mehr darüber nachdenken, wie wir das sozusagen dauerhaft nutzen können. Da ist die Natur ja ein gutes Vorbild. Also wenn man ein 400 Jahre alter Grönlandhai ist, dann hat man bestimmte Komponenten in seinem Körper, die seit 400 Jahren funktionieren. Geht also. Oder auch bei uns, ein Mensch, der 100 Jahre alt ist oder etwas über 100, der hat ja 100 Jahre seine Zähne benutzt. Also wir haben offensichtlich Baustoffe und Abläufe, die in der Natur über sehr, sehr lange Zeiträume funktionieren. Und da muss der Druck hingehen, dass wir versuchen, das auch in technischen Abläufen dauerhaft funktionabel zu halten.
Kann KI die Natur retten? Wir haben viel über die Chancen gesprochen, eben auch schon über die Risiken. Und da gibt es noch ein zusätzliches Problem, nämlich möglichen Datenmissbrauch. Also der Segen der KI ist, sie kann wahnsinnig viele Daten sammeln, aber die können natürlich auch missbraucht werden. Inwiefern?
Genau, also Klassiker wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel bei bedrohten Tieren wissen, wo sich jedes Individuum aufhält, dann ist das super für die Ranger, wenn die wissen, wo jedes Nashorn zum Beispiel ist. Aber wenn diese Daten in die Hand organisierter Kriminalität kommen, dann wissen die natürlich auch, wo jedes Nashorn ist und können halt innerhalb Tagen eigentlich die gesamte Nashornpopulation auslöschen.
Dann also sehen Wilderer wir in dem Fall.
Ja, genau, also illegale Jagd. Dann sehen wir jetzt immer mehr Deepfake-Videos, also manchmal so romantisierende Geschichten, ein erfrierender Mensch, rechts und links liegt ein Wolf, um ihn vor dem Erfrieren zu retten, das ist totaler Quatsch. Aber wir sehen natürlich auch immer mehr Deepfake-Videos, wo Wildtiere angeblich Menschen angreifen. Und das führt natürlich dazu, dass die Akzeptanz sinkt von Menschen, die Bereitschaft zum Beispiel den Wolf in Deutschland zu akzeptieren oder dann vielleicht in Afrika in bestimmten Gebieten den Löwen zu akzeptieren oder in Indien den Tiger. Also da gibt es ein Riesenproblem. Und grundsätzlich ist es so, wenn sich die KI an offenen Datenräumen bedient, dann können diese offenen Datenräume, also zum Beispiel das Internet, ja geflutet werden mit solchen Falschinformationen. Also man könnte zum Beispiel das Internet fluten mit vermeintlich tödlichen Angriffen von Wölfen auf Menschen. Dann würde ein Mensch eine ChatGPT-Abfrage machen, da würde dann drinstehen, ja, in Deutschland töten Wölfe jedes Jahr 20.000 Menschen. Und dann ist natürlich logisch, dass Menschen sagen würden, okay, der Wolf muss weg. Und diese Beeinflussung, das sehen wir jetzt ja schon sehr viel bei Demokratie, in der Demokratie, aber wir sehen das eben, oder wir müssen fürchten, dass auch im Naturschutz solche offenen Systeme mit Falschinformationen geflutet werden und Menschen, die sich damit nicht auskennen, dann natürlich, wenn KI solche offenen Datenräume nutzt, Informationen aufgrund falscher Daten liefert.
Also auch da immer noch mal drüber nachdenken, was man sieht und was man teilt, ne? Und immer noch mal überlegen, kann das alles so stimmen und wahr sein. Ne?
Genau, und wichtig wäre vielleicht nur noch ganz kurz, dass halt die Naturschutzorganisationen und Wissenschaft auch, wie Unternehmen das heute schon machen, geschlossene Datenräume schafft, wo Informationen, die da drin steht, vorher auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft ist. Und wenn man darüber die KI laufen lässt, dann passt wieder alles.
Wir haben vorhin ja auch schon gehört, dass wir mit unseren Fotos, also Hobbytaucher zum Beispiel, die Walhaie fotografieren, dass wir helfen können, indem wir für Datenstoff sorgen. Was bringt es denn zum Beispiel, wenn wir solche Apps haben, die Vogelstimmen oder Pflanzen erkennen?
Das kann eine riesige Hilfe sein. Also es gibt ja zum Beispiel vom NABU immer diese Stunde der Gartenvögel. Ja. Und das sind gigantische Datenmengen, die wir da bekommen. Wichtig ist ja im Naturschutz häufig, dass wir die ersten Veränderungen erkennen. Also jeder von uns wird sagen, ja, eine Amsel ist doch ein häufiger Vogel. Aber wenn jetzt bei den Amseln irgendwas schief gehen würde, würden Wissenschaftler das vielleicht relativ spät erkennen. Wenn aber solche Apps genutzt werden und diese Daten dann der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden, dann erkennen wir sehr schnell Änderungen in der Populationsgröße von Tieren und Pflanzen. Wir erkennen aber zum Beispiel auch Verbreitungsmuster sehr genau. Daraus könnte man zum Beispiel ableiten, welche Effekte der Klimawandel auf bestimmte Tiere oder Pflanzen hat. Und deswegen, wenn viele Menschen solche Daten sammeln und diese Daten dann der KI für wissenschaftliche und Naturschutzzwecke zur Verfügung gestellt werden können, ist es eine große Hilfe.
Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie sinnvoll es ist oder wie Unternehmen davon profitieren können, beim Beispiel, um beim Walhai zu bleiben, die Räder. Inwiefern profitiert Landwirtschaft?
Landwirtschaft profitiert auch, denn die Kosten zum Beispiel für Kunstdünger, für Pestizide, die sind ja hoch, hören wir jetzt gerade, Iran-Krieg steigt alles. Und wenn man weniger davon einsetzen würde, dann würde das für die Landwirte gut sein, weil sie weniger Ausgaben hätten, wäre für die Natur auch gut, weil sie weniger belastet wäre. Und die KI kann uns zum Beispiel helfen, die Nährstoffversorgung oder die Wasserversorgung von Böden anzugucken und dann eben die entsprechenden Maßnahmen anzuleiten. Aber auch Vorhersage, wenn wir wieder bei Mustern bleiben, Ausbreitungsmuster von Schädlingen, sage ich mal, was weiß ich, wo der Kartoffelkäfer demnächst auftreten wird, das wäre für Landwirte sicher gut zu wissen, damit man nicht prophylaktisch irgendwelche Insektizide ausbringt.
Hier hat SWR1-Hörer Thym geschrieben. Vielen Dank für das super spannende Thema heute Morgen zu Natur- und Artenschutz. Das ist so wichtig. Übrigens sind auch viele Unternehmen weiter als Teile der Politik. Sie sind ja Unternehmensberaterin in Sachen Biodiversität. Würden Sie das auch so sehen, dass manche Unternehmen weiter sind als die Politik?
Ja, das würde ich unbedingt so sehen, weil wir in der Politik hören wir immer, wir müssen jetzt an die Wirtschaft denken. Und dann kommt immer genau, wir denken nicht an die Wirtschaft. Wir wissen, dass Biodiversität und Ökosystemleistung der größte Wirtschaftsfaktor und wichtigster Dienstleister der deutschen Wirtschaft sind. Manche Unternehmen haben das erkannt. Die wissen, wenn wir die große Schwankung in den Ressourcen, die wir brauchen, Preisschwankungen, wenn wir die verhindern wollen, wenn wir überhaupt noch in Zukunft wissen, sicher sein wollen, dass wir an diese Ressourcen kommen, wenn wir Schäden an unseren Gebäuden verhindern wollen, dann müssen wir die Natur viel, viel mehr als Partner entdecken. Wir müssen wissen, wo wir in die Natur eingreifen. Wir müssen wissen, wie wir von der Natur abhängig sind, um richtige Strategien zu entwickeln. Und zu unseren Kunden gehören eben ein paar Unternehmen, die genau das erkannt haben.
Die Sendung hier wird es ja auch wieder als Podcast geben, ne? SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Mit Podcasts kennen Sie sich aus. Sie machen selber einen, der heißt Tierisch, Ausrufezeichen, zusammen mit einer anderen Wissenschaftlerin. Sie ist Ameisenbärenforscherin und Sie haben lange Antilopen erforscht. Für Ihre Promotion waren Sie in der Elfenbeinküste in Westafrika, haben da auch eine Forschungsstation geleitet. Was ist das Besondere an Antilopen? Also ich habe so als erstes den Gedanken, das ist wie Rehe bei uns.
Ja, aber Rehe sind ehrlich gesagt auch super interessant. Also an Antilopen gibt es viele Sachen, die sehr interessant sind. Also während meiner Doktorarbeit habe ich festgestellt oder habe ich besonders war ein bisschen traurig, erforscht, welche Effekte Überjagung auf die hat. Also es wurde sehr, sehr viel gewildert in diesem Nationalpark. Aber ich habe mich dann zum Beispiel sehr viel damit beschäftigt, wie ihre Territorialstruktur ist, wie sie entscheiden, ob sie lieber in einer kleinen oder in einer großen Gruppe sind, wann sie wie viel laufen und warum, Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Und da habe ich über die Jahre diese Tierart sehr, sehr gut kennengelernt. Also auch viele, durch dank natürlicher Intelligenz, viele Muster kennengelernt. Und das ist eigentlich das, was man dann als Wissenschaftlerin macht, das zu dokumentieren.
Und dann kamen sie zurück, auch weil die Lage, glaube ich, dann, ne, Bürgerkrieg und
ja,
so,
Ausbruch alles ein bisschen heikel. Des Bürgerkriegs,
genau.
Ja.
Genau. Und hatten aber immer Sehnsucht nach Afrika und haben jetzt wieder Kontakt geknüpft, diesmal nach Kenia. Und da geht es um ein Maasai-Dorf, in dem sie mit ihrer Expertise helfen. Was machen sie da genau?
Genau, also nicht um ein Dorf, sondern um eine Farm, die gehört einer Maasai-Familie. Und die Maasai, die haben sehr viele Kühe gehalten, also diese Familie auch sehr, sehr viele Kühe. Und dann sind die aufgrund einer Mischung aus Dürre und Krankheiten, sind Tausende dieser Rinder gestorben. Und die Jungen, diese drei Brüder, die haben dann gesagt, okay, Klimawandel ist real, wir müssen irgendwas anders machen. Und sie haben sich entschieden, weiterhin Rinder zu halten, aber sehr, sehr wenige, und den Großteil ihrer Farm der Natur zurückzugeben und dann eben auf Tourismus zu setzen. Also möglichst viele Wildtiere zurückzuholen, den Wildtieren wieder sehr, sehr gute Bedingungen zu schaffen, zum Beispiel Wasser für Büffel, die dann von Löwen gefressen werden. Also plötzlich sind die Löwen die Freunde der Maasai, was vorher ganz, ganz anders war. Und genau, das unterstütze ich mit meiner wissenschaftlichen Expertise.
Das heißt, das Ziel ist, dass die Touristen dorthin kommen, um Safaris zu machen.
Genau, und zwar in einem Low Scale sozusagen.
Was
wir haben
das?
Ja, also in niedrigerer Zahl, sage ich mal. Wir haben ja leider das Problem in afrikanischen Schutzgebieten, dass wir so einen Overtourism haben, also ganz dramatischen Massentourismus.
Genau, da sieht man dann die Bilder, da läuft irgendwie ein Löwe über eine Stelle und drumherum sind irre viele Pickups und die Leute machen Fotos.
Genau, und das leider für den Löwen blöd, weil für die Leute, die gehen da einmal in 365 Tagen hin, für den Löwen ist das aber die Situation jeden Tag. Und man kann sich vorstellen, dass die Tiere da nicht mehr jagen können, dass das wirklich problematisch für die wird, dass die ihre Jungen dann teilweise verlassen, dass die Jungtiere verhungern etc. Alles, was man ja eigentlich nicht möchte. Und deswegen gibt es in Kenia immer mehr private Schutzgebiete, die den Touristen dann eben anbieten, okay, kommt doch zu uns. Bei uns gibt es ganz wenig andere Touristen und dementsprechend könnt ihr die Natur viel besser beobachten und die Natur kann sich auch viel besser entwickeln als in zumindest den Teilen von Schutzgebieten, die eben so überbevölkert sind von Touristen.
Sie haben in Ihrem Podcast tierisch auch davon erzählt, aus dem Zelt heraus mit Blick auf einen Webervogel. Das fand ich irgendwie interessant.
Ja.
Also da erlebt man schon auch was, oder? In Ihrem Job.
Ja, also genau. Das ist, muss ich sagen, mein allerliebstes. Ich habe immer große Sehnsucht nach afrikanischer Savanne und man muss vielleicht noch sagen, dieses Gebiet, wo wir da arbeiten, das ist das Gebiet, wo der Film Jenseits von Afrika gedreht wurde. Also die perfekte Kulisse.
Sie haben vor gut 10 Jahren ein Unternehmen gegründet, Peru Puro in Frankfurt. Und im vergangenen Jahr hat das Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis damit gewonnen im Bereich Süßwaren. Denn es geht um Schokolade.
Ganz genau. Ich habe mal eine mitgebracht. Für die gucken, können mal sich angucken, wie die aussieht.
Ja, also da auf der Schokolade, ich habe einen Schmetterling gesehen.
Ja, genau.
Also die Idee dahinter ist ja, Schokolade herstellen, für die Kakaobauern in Peru fair bezahlt werden. Klappt das, ist die große Frage.
Ja, also das ist jetzt sehr, sehr reduziert, was wir wirklich machen. Wir zeigen, dass es eine ökonomische Alternative für die Zerstörung tropischer Regenwälder gibt. Und das machen wir mit Kakao.
Weil der Regenwald wird zerstört, um Kakao anzupflanzen.
Genau, eine der 5 Rohstoffe, die zu den Hauptzerstörern von der Regenwäldern gehören, ist Kakao. Denkt man gar nicht. Also Kaffee und Kakao sind leider beide unter den Top 5. Und wir wollten zeigen, dass das anders geht. Wir zahlen den Bauern extrem hohe Preise unter verschiedenen Voraussetzungen. Der Regenwald, der ihnen gehört, den schützen sie. Ihren Kakao bauen sie in Agroforst, in hochdiversen Agroforstsystemen an. Sie sind biozertifiziert, sie schicken ihre Kinder in die Schulen, sie haben ein demokratisches System in ihrer Kooperative, sie bauen den seltenen Urkakao Chuncho an. Und wenn sie das alles machen, dann sind wir eben ihre Kunden und kaufen den Kakao direkt vor Ort, also nicht von irgendeinem Zwischenhändler, zu sehr, sehr hohen Preisen.
Was ist Chuncho? Was ist der Urkakao?
Ja, also Kakao wird ja seit fast 4000 Jahren in Südamerika konsumiert. Da kommt die Pflanze eigentlich her. Und diese Kakaosorte, die wir in unserer Schokolade verarbeiten, das ist eben dieser Urkakao. Also die älteste Kakaosorte kann man heute natürlich genetisch analysieren, dann findet man sowas raus. Diese Kakaosorte gibt es so seit 3.500, 4.000 Jahren. Sie wird in dieser Region angebaut, hat sehr kleine Kakaoschoten und deswegen auch kleine Kakaobohnen. Deswegen hat sich das in industriellem Anbau, für die viel Regenwald zerstört wird, nicht so richtig durchgesetzt. Da will man möglichst viel, möglichst große Schoten, möglichst große Bohnen. Aber unser Chuncho schmeckt halt besser.
Aber hat natürlich auch seinen Preis.
Ja, aber ehrlich gesagt kann man eigentlich sagen, alle Schokolade kostet immer gleich viel. Die Frage ist nur, wer zahlt. Und bei uns, wir finden es gerechter, dass der Konsument und die Konsumentin in wohlhabenden Ländern wie Deutschland den wahren Preis bezahlt, als so, wie es bei anderen Schokoladen ist, dass eben die Menschen und die Natur in den Herkunftsländern bezahlen. Das wollen wir nicht.
Aber wenn ich jetzt vor Ostern sehe, wie die ganzen Ostereier und Osterschokohasen und so, die Auslagen sind riesig und Schokolade ist insgesamt teurer geworden und Menschen gucken dann, weil sie aufs Geld achten müssen, aber den Kindern eine Freude machen wollen mit einem Schokohasen, natürlich aufs Geld und nehmen dann das Angebot von, ich nenne jetzt keine Marke.
Ja.
Also dann doch den Industriehasen.
Ja, aber wir sind ja vernunftbegabte Menschen und das sind eben Sachen, die wir uns überlegen müssen. Also wenn ich billige Schokolade kaufe, kann ich davon ausgehen, dass Regenwald zerstört wird, dass Kinder versklavt werden, dass Menschen ungerecht behandelt werden. Das macht dem Kind in Deutschland, das davon nichts weiß, natürlich trotzdem eine Freude. Aber Schokolade, wir sollten das als das sehen, was es ist. Ein sehr, sehr hochwertiges Lebensmittel, das wir eben nicht auf Kosten von Menschen und Natur zu Ramschpreisen einfordern, sondern es ist eben was Besonderes und ja.
Sie vergleichen es manchmal mit einer guten Flasche Wein.
Ja, und also bei unserer Produktionsweise ja unbedingt. Wir machen ja Jahrgangslagen, sortenreine Schokoladen. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und bei vielen anderen Sachen, also die Leute sagen dann auch zu mir, ja, das ist teuer. Aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt von Baden-Baden oder Mainz einen Brief in diese Region schicken würde, wäre der viel, viel, viel teurer als diese Tafel Schokolade. Also das Problem ist eigentlich nicht, dass wir einen irgendwie übertrieben hohen Preis nehmen, sondern das Problem ist, dass wir einen gelernten Preis für eine Tafel Schokolade haben, der mit der Realität, auch der ökonomischen Realität, überhaupt nichts zu tun hat.
Kann KI die Natur retten? So heißt das neueste Buch von Frauke Fischer. Wir haben uns damit beschäftigt. Und Frau Fischer, ich habe die Frage in eine KI eingegeben.
Oh.
Ja, ich dachte, ist ja eine Frage.
Ja.
So, die Antwort, die kam, ich zitiere, KI kann helfen, die Natur zu retten, aber sie wird es nicht allein schaffen.
Oh, sehr gut. Von uns abgeschrieben, die KI offensichtlich. Genau, weil die ganz einfache Frage beantworten wir auch in unserem Buch mit dem Satz, nein, die KI kann die Natur nicht retten, das müssen wir schon selber tun, aber sie kann eine sehr, sehr gute Assistentin dabei sein.
Und das deckt sich mit dem Eindruck, den SWR1-Hörer Heinz Wilutzki hat. KI und das Thema Natur und Umwelt, schreibt er, ist ja ganz nett, aber hier werde ich zur Spaßbremse. Wenn keine natürliche Intelligenz vorhanden ist, wird's nichts. Also er nennt als Beispiel sterile Hausgärten mit Schotterbeeten, Thujas, langweilige Grasflächen, kurz geschnitten. Erstmal die natürliche Intelligenz einschalten und das kann jeder, bevor wieder was gerodet, gemulcht oder kurz gehalten wird.
Genau. Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, wenn wir, also die Natur retten, hört sich ja immer so an, als machen wir das irgendwie für andere oder aus Liebe zum Eisbären oder sowas, aber es geht ja um unsere Lebensgrundlage, um unsere Wirtschaftsgrundlage, um die Grundlage für gesellschaftliche und geopolitische Stabilität. Darum geht es. Und das müssen wir, natürlich muss man da natürliche Intelligenz einsetzen, um das offensichtlich erstmal zu verstehen, wie wichtig das ist. Und dann kann man künstliche Intelligenz einsetzen, um diese Ziele zu erreichen.
Und da schließt sich wieder der Kreis, weil auf die gerade wirtschaftliche Bedeutung haben Sie ja zu Beginn der Sendung schon hingewiesen. Ne? Also das ist auch Ihr Antrieb.
Genau, also wenn ich irgendwo höre, ja, Umwelt- und Naturschutzverbände sind besorgt, dann denke ich immer, ja, schön wäre es, wenn es nur so wäre. Aber wir alle müssen besorgt sein, denn die Natur ist der größte Wirtschaftssektor der Welt. Sie erzeugt Werte im Jahr, die doppelt so hoch sind wie das weltweite Bruttosozialprodukt. Die Europäische Zentralbank hat gerade wieder neue Daten herausgebracht, dass alle Unternehmen im Euroraum und natürlich auch darüber hinaus direkt oder indirekt abhängig sind von Leistungen der Natur. Also immer, wenn man sagt, wir müssen jetzt mal an die Wirtschaft denken, muss man eigentlich zuerst über Biodiversität und Ökosystemleistung reden. Und das ist natürlich dann mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund auch irgendwie mein Antrieb. Hm. Es geht nicht um Meinung, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Wissenschaft ist keine Meinung. Es geht um wissenschaftliche Erkenntnisse, die so eingesetzt werden sollten von Politik, Gesellschaft und Privatwirtschaft, dass sie zu unser allem Besten eingesetzt werden können und ja, positive Entwicklung beschleunigen.
Jetzt sind Sie an einem Sonntagmorgen extra hier ins SWR1-Studio gekommen, haben uns viel erklärt, haben uns Einblicke gegeben. Es gibt ein kleines Dankeschön, wie immer bei SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie reisen ja viel und auch dieses Jahr wieder nochmal nach Afrika. Und deshalb habe ich gedacht, so gerade wenn Sie auch mit dem Zelt unterwegs sind, irgendwo in der Savanne, man kann ja so ein kleines Reisehandtuch, ja, das nachhaltig produziert ist. Extra habe ich darauf geachtet, kann man vielleicht gut gebrauchen. Das reiche ich Ihnen jetzt mal hier rüber. Oh, mal gucken, ob Sie da drankommen.
Da bedanke ich mich ganz herzlich. Und das tatsächlich, man kriegt ja oft Quatsch geschenkt. Also zu meinem größten Entsetzen bekomme ich häufig Schokolade geschenkt, obwohl ich doch die beste Schokolade der Welt habe. Aber das ist jetzt mal wirklich ein total gutes Geschenk, was ich super gebrauchen kann.
Und dann noch ein kleines Gimmick. Auch den nehmen Sie bitte mit zu den Maasai nach Afrika. Ein Stift mit einem Löwen dran.
Sehr gut.
So, und jetzt haben wir das auch geschafft. Herzlichen Dank und passen Sie auf sich auf. Haben Sie weiter viel Spaß auch beim Reisen und beim Vorträge halten. Und vielen Dank, dass Sie da waren.
Frau vielen Dank nochmal für die Einladung.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.